Ja, ich will heute gerne fortfahren mit dem nächsten Teil in unserer Predigtreihe zum Thema Gemeinde, Gemeindeverständnis. Nur noch mal zur ganz kurzen Erinnerung. Grundlage ist ja dieses, also ein biblisches Bild für Gemeinde, das Haus aus lebendigen Steinen. Und wir sind da gerade momentan in so, sage ich mal, im mittleren Abschnitt dieser Predigtreihe, wo es um die Frage geht, was ist die Funktion dieses Hauses aus lebendigen Steinen? Oder platter gesagt, was soll da passieren? Wofür ist es eigentlich da aus Sicht von Gott? Und bisher haben wir in diesem mittleren Abschnitt uns zusammen Gedanken gemacht über die Gemeinde als Trainingszentrum, über die Gemeinde als Familie, über die Gemeinde als Ort, an dem Menschen heil werden können, an Körper, Seele und Geist. Und heute, wie gesagt, der letzte Teil in diesem mittleren Abschnitt. Heute soll es um das Thema gehen, Gemeinde als Armee. Und ich vermute jetzt einfach mal von diesen vier Bildern für Gemeinde in diesem mittleren Abschnitt, also Trainingszentrum, Familie, Ort der Heilwerdung, ist dieses Bild von der Gemeinde als Armee so das, wo wir so rein vom Bauchgefühl uns wahrscheinlich oder möglicherweise am schwersten damit tun. Und ich bin insofern auch ziemlich dankbar für die prophetischen Eindrücke, die wir heute hatten. John, das, was du gesagt hast, auch Christina, Olaf, was von euch kam, weil das einfach auch nochmal unterstreicht, es ist wirklich eine Facette dieses Hauses aus lebendigen Steinen und insofern auch wirklich als Ergänzung zu dem, was heute an prophetischen Eindrücken gesagt wurde, nicht in irgendeiner Form als Widerspruch. Ja, warum tun wir uns schwer mit diesem Bild von der Gemeinde als Armee? Ich denke, das hat eine Reihe von Gründen. Zum einen, wie so oft bei uns, dass wir Deutschen da auch einfach eine spezielle Geschichte haben an dem Punkt. Das hat was damit zu tun, dass wir alle auch wissen, wenn wir nur schon alleine die Zeitung gucken, dass Glaube und militantes Denken immer eine ungute Kombination sind, ob das jetzt solche Geschichten sind wie der IS oder ob das Geschichten sind wie in den USA, wo das auch durchaus mal vorkommt, dass Abtreibungsärzte erschossen werden von militanten Christen in dem Fall, ist nicht das gleiche Level wie das, was durch den IS passiert, aber auch das zeigt einfach Glaube und militantes Denken ist eine ungute Kombination. Dann tun wir uns schwer damit, weil Frieden und sich einsetzen für Frieden in der Bibel einen ganz hohen Stellenwert haben. Jesus sagt, die, die sich um Frieden bemühen, werden Gottes Kinder genannt werden. Also Frieden, Shalom, das ist einer der höchsten Werte in der Bibel. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir, wenn wir so das Stichwort Armee hören, denke ich auch alle eine ganze Reihe von Assoziationen haben, wo wir uns sagen, also das kann doch jetzt beim besten Willen irgendwie nicht das Bild sein von Gemeinde, wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe da auch mal ein Bild mitgebracht. Du kannst mal die Folie abfahren. Genau. Also möglicherweise, wenn wir an Armee denken, haben wir solche oder ähnliche Bilder im Kopf und sehr zu Recht sagen wir, also das kann doch jetzt irgendwie nicht das Vorbild dafür sein, wie Gemeinde sein soll, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Also insofern machen wir das Bild auch schnell wieder weg, bevor das Einzige ist, was haften bleibt. Herr Zacke hat über Gemeinde als Armee gepredigt und das war das Bild dazu. An diesen ganzen Einwänden, die ich jetzt gerade eben aufgezählt habe, da ist viel Berechtigtes dabei. Und trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass vor allem Paulus immer wieder dieses Bild bringt von der Gemeinde als Armee, von Jesus Nachfolgern als Soldaten. Ich möchte für die heutige Predigt eine dieser Stellen rausgreifen. Sie steht im Epheserbrief Kapitel 6. Die wollen wir uns jetzt zuallererst dazu anschauen. Wenn du eine Bibel dabei hast, einfach herzliche Einladung, sie auch aufzuschlagen und mitzulesen. Epheserbrief Kapitel 6. Die Verse 12 bis 13. Epheser 6, die Verse 12 bis 13. Und zwar schreibt dort Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und Paulus fährt dann fort und beschreibt die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Das ist ja eine ziemlich bekannte Stelle, die sicher auch viele von euch kennen. Lasst uns dieses Bild, das Paulus hier zeichnet von Gemeinde oder von den Nachfolgern von Jesus, nicht einfach deswegen wegwischen, weil wir merken, das bürstet uns auch irgendwo gegen den Strich. Sondern ich will uns heute Morgen einladen, lasst uns dort mal genauer hingucken und schauen, was ist Gott hier eigentlich wichtig an dieser Stelle? Was verbindet Gott mit dem, was Paulus hier schreibt, mit unserer Gemeinde, wie sie hier und heute da ist, und was bedeutet das für uns heute? Und das Erste, was ich dort ansprechen will, das adressiert auch schon einige von diesen Einwänden, die ich am Anfang aufgezählt habe. Paulus sagt hier am Anfang, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den leider Christen in der Kirchengeschichte auch nicht immer so beachtet haben, wie es gut gewesen wäre. Wir müssen immer im Kopf haben, Menschen sind nie unsere Feinde. Möglicherweise gibt es Menschen, die unsere Feinde sind, aber wir sind nie ihre Feinde. Ja, versteht ihr, wie ich es meine? Egal, ob das Abtreibungsgegner sind, egal, ob das radikale Atheisten sind, die fordern, es muss irgendwie die Religion abgeschafft werden, egal, ob das jemand ist, der uns persönlich was Böses will, Menschen sind nicht unsere Feinde. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich denke, hoffe, dass das jetzt für keinen von uns hier irgendwie eine neue, überraschende Erkenntnis ist. Aber ich habe so gemerkt im Vorfeld, als ich die Predigt vorbereitet habe, es ist gut, sich auch immer mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, wie radikal Jesus die Maßstäbe für diese Feindesliebe ansetzt. Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 6, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzubekommen. Das sind echt krasse Maßstäbe, die Jesus dort anlegt. Und ich habe so bei mir gedacht, so ja, liebe deine Feinde, haben wir alle tausendmal gehört. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn mir irgendjemand so richtig auf den Zünder geht, weil ich einfach merke, der legt sich einfach mit mir an, der kann mich halt nicht leiden, der will mir eins reinwürgen, vielleicht ist es ganz gut, mal diese Stelle nochmal zu lesen und zu sagen, Jesus, okay, ich glaube, du meinst es wirklich ernst damit, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Menschen sind nicht unsere Feinde. Aber was meint Paulus damit, wenn er hier davon spricht, dass wir gegen Mächte und Gewalten der Finsternis kämpfen? Klingt ja irgendwie ganz schön fantasymäßig. Und ich denke, was wir verstehen müssen, ist, dass damals, als Jesus das erste Mal hier eben als Mensch auf diese Welt gekommen ist, wirklich zwei Reiche aufeinander geprallt sind. Wir haben auf der einen Seite das Reich Gottes, das überall dort ist, wo Jesus Herrschaft ausübt. Und wir haben eben auf der anderen Seite diese Mächte und Gewalten der Finsternis, von denen Paulus spricht. Und diese beiden Machtblöcke, so nenne ich das mal, sind damals in einer krassen Art und Weise aufeinander geprallt. Da ist was aufeinander gestoßen, was nicht miteinander vereinbaren ist, und es hat geknallt. Und Jesus, oder beziehungsweise Johannes, der Apostel, sagt über Jesus im ersten Johannesbrief, deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Jesus ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Und er hat es getan, indem er Menschen den Weg zum Vater gezeigt hat, indem er Krankheiten geheilt hat, indem er Dämonen ausgetrieben hat, indem er sogar Tote auferweckt hat und die ultimative Zerstörung dessen, was der Teufel tut, ist am Kreuz von Golgatha passiert mit der anschließenden Auferstehung von Jesus. durch diesen Tod und die Auferstehung ist der Teufel und der Tod besiegt worden. Und jetzt sagt uns aber die Bibel, diese Mächte und Gewalten der Finsternis sind zwar durch Jesus besiegt worden, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, aber dieser Kampf zwischen den beiden Machtblöcken wird es dann wirklich zu Ende sein, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, wenn er wiederkommt, sprich, wenn er das zweite Mal kommt, so, und uns die Bibel sagt, dass es wird der Tag sein, an dem alles weggenommen werden wird, was an Leid in dieser Welt ist, an Ungerechtigkeit, an Schmerz, an Tod. Und so lang tobt dieser Kampf zwischen diesen beiden Machtblöcken, wie ich das gerade eben genannt habe. Und Jesus sagt, bis dieser Tag eingetreten ist, an dem er wiederkommt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Zu zerstören, was der Teufel tut. Okay. Das ist ja schlechter Empfang hier oben. Also was wir verstehen müssen ist, ob es uns gefällt oder nicht, wir als Nachfolger von Jesus, wir sind Akteure im Kampf zwischen diesen beiden Machtblöcken. Wir sind berufen zu zerstören, was der Teufel tut. Und wir tun das, indem wir Menschen von Jesus weitererzählen. Wir tun das, indem wir für Kranke beten, indem wir geistliche Bindungen brechen, wenn sie ungut sind, indem wir Armen helfen, indem wir mit Autorität und Vollmacht beten, indem wir aufstehen überall dort, wo Ungerechtigkeit herrscht oder strukturelle Sünde herrscht, wie man das so schön nennt auf Neudeutsch. Überall dort, wo wir ein Segen sind für Menschen, die verloren sind, die zerbrochen sind. Also generell gesprochen, überall dort, wo wir ein Leben führen, das Salz und Licht ist, zerstören wir die Werke des Teufels. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht so sehr auf das Reich Gottes und den Auftrag, der damit verbunden ist, eingehen, weil ich da auch schon im dritten Teil dieser Predigtreihe ausführlicher was dazu gesagt habe. Jetzt, wenn du nicht da warst oder das nochmal nachhören willst, herzliche Einladung, das auf unserer Homepage auch runterzuladen und nachzuhören. Wie gesagt, an der Stelle will ich nicht mehr dazu sagen. Ich will den Schwerpunkt meiner heutigen Predigt vor allem mal drauf legen, was denn eigentlich eine gesunde Haltung ist im Umgang mit diesem ganzen Thema. Wir sind als Gemeinde eine Armee, geistlicher Kampf und was es da alles für verschiedene Begriffe für dieses Thema gibt. Also was ist eine gesunde Haltung, damit umzugehen? Und da möchte ich gerne noch eine zweite Bibelstelle mit dazu nehmen. Auch da könnt ihr gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. 2. Timotheusbrief, das Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 3 bis 4. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Und zwar steht dort, sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Also mit mir, Paulus schreibt dort an seinen Zögling Timotheus. Also Timotheus, sei bereit, mit mir, Paulus, für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Sei als guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Und ich glaube, so der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dass wir wirklich dem ganzen Thema geistlicher Kampf den richtigen Stellenwert geben müssen. Wir können da auf zwei Arten vom Pferd fallen. Wir können das Ganze unterschätzen, wir können das Ganze überschätzen. Und wichtig ist, dass wir dem Ganzen den richtigen Stellenwert geben. Und das bedeutet auf der einen Seite, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es diese unsichtbare Welt gibt, dass es einen Kampf gibt zwischen diesen beiden Machtblöcken in der unsichtbaren Welt. Das ist geistliche Realität. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir als Gemeinde und auch wir als einzelne Jesus-Nachfolger Akteure sind in diesem Kampf. Wir können nicht entscheiden, dass wir damit nichts zu tun haben wollen, in dem Moment, in dem wir Jesus nachfolgen und damit auch Teil des Reiches Gottes sind, weil Jesus in unserem Herzen lebt, sind wir Akteure in diesem Kampf, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir müssen verstehen, dass damit ein Auftrag verbunden ist, den Jesus uns mit auf den Weg gibt. Und eine unbequeme Wahrheit in dem Ganzen ist, dass zu diesem Bild des Soldaten auch gehört, dass die Gültigkeit des Auftrags nicht davon abhängt, ob wir da jetzt irgendwie gerade Lust haben, ob das gut reinpasst oder so. Jesus sagt nicht, hey, ja, prüft mal, ob ihr das irgendwie so ähnlich sehen könnt wie ich und wenn es für euch okay ist, dann wäre es schön, wenn ihr ab und zu mal von mir weitererzählt. Sondern Jesus sagt zu uns, hey, wenn ich sehe, wie verloren die Menschen sind, wenn ich die Not sehe, wenn ich das Elend sehe, es bricht mir das Herz. Geht raus, sagt das Evangelium weiter, betet für die Kranken, tut diese ganzen Dinge, seid Salz und Licht, zerstört, was der Teufel tut. So wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Und wenn wir diese Dinge tun, dann leben wir trotzdem aus Gnade. Und es gibt immer 1000 verschiedene Arten, diese Dinge zu tun. Je nachdem, wo deine Gaben liegen, auch je nachdem, wo deine Möglichkeiten liegen. Jesus verlangt von dir niemals irgendwelche Dinge, die außerhalb deiner Möglichkeiten liegen. Aber grundsätzlich ist Jesus-Nachfolge immer mit diesem Auftrag verbunden. Es gibt keine Jesus-Nachfolge, ohne auch zu diesem Auftrag Ja zu sagen. Und wenn wir rausgehen und diesen Auftrag leben, dann muss uns auch bewusst sein, dass wir immer wieder mit Widerstand zu rechnen haben. Und manchmal ist dieser Widerstand einfach menschlich und natürlich. Aber es gibt auch immer wieder Widerstand, in dem es wirklich, ich sag mal, geistliche Anteile gibt. Weil der Teufel ist nicht begeistert davon, wenn irgendjemand kommt, um zu zerstören, was er tut. Und vielleicht hast du das auch selber schon mal erlebt, wenn du irgendwie beteiligt bist, so an der Planung für irgendeine große Evangelisation oder irgendeine spannende Sache, so rund ums Reich Gottes. Und auf einmal passieren zum ungünstigsten Zeitpunkt solche Dinge wie, dass wichtige Leute krank werden oder dass es wegen völlig unnötiger Sachen einen großen Streit gibt oder dass irgendwelche Pannen passieren, dass irgendwie der eingeladene Referent im Stau steht oder was auch immer. Und hey, natürlich, das kann alles Zufall sein, aber irgendwie ist es doch interessant, wie sich sowas immer häuft zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ich habe das gut im Ohr. Ich nehme an, ich darf das jetzt einfach mal erzählen von Tauberts, auch wenn ich es nicht abgesprochen habe, dass sie erzählt haben, hey, wann immer wir irgendwo zu einer großen Konferenz fahren, um als Lobpreisband dort den Leuten zu dienen, du kannst fast darauf wetten, dass irgendjemand gesundheitlich angeschlagen ist. Da kannst du bald die Uhr danach stellen. Hey, kann alles Zufall sein, aber ist es nicht interessant, wie sowas immer zu, ich sag mal, strategisch günstigen Zeitpunkten passiert oder ungünstigen Zeitpunkten? Und es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben für diese Dynamik, dass wir wissen, hey, dort, wo wir rausgehen, um aktiv zu sein für Jesus und für sein Reich, da müssen wir damit rechnen, dass es Widerstand geben wird, damit wir dann, wenn der Widerstand kommt, angemessen reagieren können mit der Autorität und Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Und an dem Punkt ist auch unter anderem Gebet eine der mächtigsten Waffen, die wir haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, wofür bzw. wogegen wir beten, dass wir das wirklich fokussiert tun können. Das ist eine Seite, wenn es darum geht, dass das Thema Gemeinde als Armee oder wir als Jesus-Nachfolger als Soldaten den richtigen Stellenwert bekommt. Also zusammengefasst, dieser geistliche Kampf ist Realität. Und wir als Gemeinde und als Nachfolger von Jesus sind sozusagen Teil dieses Kampfes, ob es uns gefällt oder nicht. Und wir müssen auch damit rechnen, dass wir immer mal wieder Widerstand erleben, dort, wo wir für Jesus aktiv werden. Natürlicher Art und auch übernatürlicher Art. Die andere Seite ist, dass wir diesen Mächten und Gewalten der Finsternis, wie Paulus sie nennt, in unserem Denken nicht mehr Platz einräumen, als es angebracht ist. Ich meine, so diese Formulierung, die Paulus da verwendet, Mächte und Gewalten der Finsternis, das klingt ja schon so ein bisschen horrorfilmmäßig. Und wenn ich so manchmal in die christliche Szene reingucke, da habe ich so das Gefühl, es gibt manche Leute, die blenden irgendwie die Existenz dieser unsichtbaren Welt völlig aus. Also so nach dem Motto, naja, Teufel, das haben wir alles weg erklärt und das gibt's alles nicht. Und das ist ja hier nur irgendwie Panikmache und Denken aus dem Mittelalter. Aber es gibt auch manchmal Leute, wo ich so das Gefühl habe, da ist irgendwie, naja, ich sag mal, so eine ganz schön ungesunde Fixierung auf dieses Thema da. Das sind dann Leute, die irgendwie eine ziemlich übertriebene Angst haben, was den Teufel und seine Möglichkeiten angeht, so Stichwort Horrorfilm. Oder es sind Leute, die sich selber irgendwie so ein Korsett auferlegen von unzähligen Regeln, die sie dann irgendwie davor schützen sollen, dass der Teufel irgendwie Einfluss nimmt auf ihr Leben. Ich habe mal mit jemandem diskutiert, der mir erklärt hat, dass du als Christ kein Radio hören darfst, weil das kann ja immer mal passieren, dass da ein Lied kommt mit einer okkulten Botschaft und du weißt das möglicherweise gar nicht, aber weil dieses Lied irgendwo im Radio dudelt, bist du jetzt auf einmal belastet hier und so. Und so gibt es dann irgendwie einen Riesenkatalog an Regeln, die man beachten muss, um ja immer nur geschützt zu sein. Oder es gibt Menschen, die irgendwie jedwede Unannehmlichkeit sofort irgendwie als Wirken von finsteren Mächten interpretieren. Wenn dann irgendwo während der Predigt mal das Akku vom Funkmikro leer ist, dann ist es halt nicht, weil eben so ein Akku auch eine begrenzte Ladekapazität hat, sondern ja klar, hey, da will der Teufel den Gottesdienst stören und all solche Sachen. Und das ist für mich so, ja, das ist für mich eine ungesunde Fixierung auf diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Machtblöcken, weil wir uns einfach immer im Gedächtnis behalten müssen, dieser Kampf zwischen Jesus und dem Teufel, der wird nicht auf Augenhöhe geführt, seit spätestens 2000 Jahren nicht mehr. Der Teufel ist besiegt und seine Möglichkeiten sind definitiv begrenzt. Und es ist bezeichnend, wenn wir uns die Bibel insgesamt angucken, dass der Teufel und die Dämonen eigentlich so gut wie gar nicht erwähnt werden. Also ich hatte mal eine Zahl im Kopf, ich habe es jetzt im Vorfeld nicht mehr gefunden, aber wie oft der Teufel insgesamt in der Bibel erwähnt wird, und das ist irgendwie so, keine Ahnung, so 2 Dutzend Mal oder irgendwie sowas, das ist es in der kompletten Bibel. Und dort, wo der Teufel erwähnt wird oder wo die Dämonen erwähnt werden, dann ist es immer unter dem Fokus, was Gott tut und unter dem Fokus der Niederlage des Teufels. Das ist immer der Fokus, den die Bibel an den wenigen Stellen hat, wo der Teufel thematisiert wird. Und gesund ist es, wenn wir genau den gleichen Fokus haben, wenn wir mit Anfechtung zu tun haben. Wenn wir nicht das in den Mittelpunkt stellen, was der Teufel tut oder tun könnte, sondern wenn wir in den Mittelpunkt stellen, was Gott tut, wenn wir in den Mittelpunkt stellen, dass Gott der Sieger ist, und ansonsten uns auch gar nicht mehr mit dem Teufel beschäftigen, als es irgendwie notwendig ist. Gesund ist es sicher auch, wenn wir irgendwie eine Wachsamkeit haben, Stichwort, was ich vorher gesagt habe, irgendwie Anfechtung, Widerstände und so. Aber auch dort gehört dazu, zu dieser anderen Seite, lasst uns da nicht vorschnell irgendwelche Diagnosen stellen, was da jetzt vielleicht die finsteren Mächte am Werk sind. Schon allein deswegen nicht nur, weil das irgendwie uns selber nicht gut tut von unserer Perspektive her, sondern letzten Endes, weil wir dem Teufel damit auch sehr viel mehr Ehre geben, als ihm eigentlich zusteht. Was ich damit meine ist, hey, wir alle kennen das, dass irgendwie ein Streit geführt wird um eine völlig unnötige Sache, aber lass uns mal nicht so tun, als ob wir da den Teufel dazu brauchen, um uns unnötig zu streiten. Das kriegen wir super gut ganz allein hin. Und lass uns nicht so tun, als ob wir den Teufel dafür brauchen, um Pornos zu konsumieren, um Alkohol zu missbrauchen, um anderen Vergebung zu verweigern, um zu lügen, um all diese Dinge zu tun. All das sind freie und eigene Entscheidungen, die wir selber treffen. Lasst uns da nicht dem Teufel falsche Ehre geben, indem wir ihm die Schuld an solchen Dingen geben. Und das ist die andere Seite, wenn es darum geht, dem Thema den richtigen Stellenwert zu geben. Zusammengefasst, lasst uns den Teufel nicht mehr Raum in unserem Denken, in unserer Perspektive geben, als sinnvoll und gerechtfertigt ist. Und wenn wir die Bibel zum Maßstab nehmen, dann sehen wir da deutlich, sehr wenig Raum für den Teufel ist gerechtfertigt in unserem Denken. Und zu dieser zweiten Seite gehört auch, dass dieses Bild von Gemeinde als Armee ein wichtiger Aspekt ist bei diesem Haus aus lebendigen Steinen. Aber es ist eben nicht der einzige Aspekt. Also sprich, auch wenn uns das Bild ein Stück weit gegen einen Strich bürstet, lass uns diese Aspekte von Gemeinde nicht gegeneinander ausspielen. Familie, Trainingszentrum, Ort der Heilwerdung, Armee. Im Buch Prediger steht, alles hat seine Zeit. Und es folgt dort nach dieser Einleitung, alles hat seine Zeit, eine geradezu sehr poetische Aufzählung von allen möglichen Aspekten des Lebens. Unter anderem steht dort, geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Krieg hat seine Zeit und auch der Frieden. Und um in diesem Bild von den vier Funktionen des Hauses zu bleiben, Gaben zu trainieren, dazuzulernen hat seine Zeit, heil zu werden, nachdem wir verletzt worden sind durch Menschen, durch widrige Umstände, durch Anfechtung hat seine Zeit. Als Familie gemeinsam zu feiern, das Leben zu genießen, hat seine Zeit. Und rauszugehen und den Auftrag Jesu zu leben, Anfechtungen zu durchstehen, Anfechtungen zu überwinden, hat seine Zeit. Und Schnittmengen aus all diesen Dingen haben ihre Zeit. Und deshalb ist es gar nicht die Frage zu sagen, ja, aber sind wir als Gemeinde eine Familie oder sind wir eine Armee? Sondern eigentlich sind das alles Bilder, um deutlich zu machen, dass die richtige Frage lautet, Jesus, was ist dran hier und heute für uns als Gemeinde? Was ist dran für mich ganz persönlich? Was willst du, dass ich heute tue mit den Möglichkeiten, die du mir gegeben hast? Und Paulus schreibt, wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Amen.